Lass uns mal für die Zuschauer klatschen, okay? Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist heute Morgen. Ich freue mich, preis dem Herrn. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt, warum Josef? Was hat der Zimmermann richtig gemacht? Obwohl es da eigentlich schon anfängt. Josef ist als Zimmermann bekannt in der Bibel und überhaupt allgemein. Aber das Wort für Zimmermann ist im Griechischen eigentlich das Wort Tekton. Das ist das Wort für Handwerker. Ein Architekton ist der oberste Handwerker. Davon kriegen wir unser Wort Architekt. So, er war also nicht nur jemand, Josef war nicht nur jemand, der mit Holz zu tun hatte und mit Nägeln und mit Hobel und so weiter, sondern er war ein Allround Handyman, sagt man auf Englisch, wie sagt man da auf Deutsch? Er war ein Handwerker, er war einfach ein handwerklich begabter Mensch, okay? Das war der auf jeden Fall. Also zunächst mal, die erste Antwort ist eigentlich, wem vertraut Gott die Aufzucht seines Sohnes an und die Erziehung seines Sohnes? Guten Leuten. Leuten mit guten Gewohnheiten. Weil nämlich ist es so, von den Gewohnheiten einer Person kannst du auf den Charakter einer Person schließen und auf die Laufbahn einer Person, die vollziehen wird. Säe eine Gewohnheit, ernte einen Charakter. Und wenn du dann genug Gewohnheiten gesät hast, dann hast du zum Schluss einen Charakter, der dich prägt. Und Gott hat sich offensichtlich gedacht, auch bei Maria und bei Josef, die haben gute Gewohnheiten. Wenn die so weitermachen, dann wird es was mit denen. Ganz automatisch, das muss was werden, weil die das Richtige tun. Die wollen nicht nur das Richtige, sondern die tun auch das Richtige. Also das halten wir mal fest. Das ist schon mal ein guter Punkt. Festzuhalten, deine Gewohnheiten, die prägen dich. Und Josef wurde deswegen ausgewählt von Gott, sage ich euch, weil er gute Gewohnheiten hatte. Musste so sein. Amen. Und das nächste ist, er war kein Priester, er war kein Prophet, er war kein König, er war ein Handwerker. Also normalerweise müsste doch eigentlich, wenn der Sohn Gottes auf die Welt kommt, wenn Gott seinen Sohn auf die Welt schickt, dann möchte man doch denken, am besten ist er aufgehoben bei der Familie des Hohenpriesters. Also soll die Frau des Hohenpriesters das Kind in die Welt setzen und dann ist er gleich im Tempel und ist mit allem vertraut. Und wo geht es mehr ab als im Tempel? Geistlich jetzt. Aber Gott hat sich das offensichtlich anders gedacht. Und wisst ihr, was mir schon aufgefallen ist? Dass es Leute gibt, die niemande sind, aber erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Und besser von Gott hören als andere, die wegen mir bekannte Sprecher sind oder hohe Positionen haben in irgendeiner Hierarchie. Oft ist es so, dass Gott die jetzt gar nicht so sehr benutzt, wie jetzt den Hohenpriester zum Beispiel. Hat er nicht benutzt, hätte er ja machen können. Aber offensichtlich hat er sich gedacht, so wie diese Hohenpriester drauf sind, die haben so schlechte Gewohnheiten, die werden ihre Macht so sehr missbrauchen, dass wenn einer kommt, den ich gesalbt habe, dann werden die den zum Schluss an ein Kreuz nageln. Er wusste, so sind die drauf und so wird es mit denen enden. Deswegen hat er den nicht bei den Hohepriestern untergebracht oder bei den Pharisäern oder sonst jemanden. Hat er nicht gemacht. Er hat sich allen Ernstes einen Handwerker ausgesucht. Also Handwerk hat nicht nur goldenen Boden, sondern auch eine goldene Zukunft beziehungsweise goldene Kinder. Okay, fand ich ganz interessant. Noch was Interessantes. Die Bibel sagt allen Ernstes im 2. Mose, Kapitel 31, gleich in den ersten Versen, dass der erste Geisterfüllte, der erste, den Gott mit seinem Geist erfüllt hat, den er mit Weisheit erfüllt hat und mit besonderer Begabung erfüllt hat, dass der kein Priester war, kein König war, kein Prophet war, sondern ein, ihr kommt schon drauf, es ist ein Handwerker gewesen. Ich habe Bezaleel gesalbt, mit dem Heiligen Geist erfüllt, mit aller Weisheit, dass er alle möglichen Kunsthandwerk und so halt hat machen können. Der sollte nämlich die Stiftshütte bauen und das hat er wunderbar gemacht offensichtlich. Der war nicht auf dem Berg oben mit Mose und hat dort alles gesehen in der Vision, wie das Ganze aussehen sollte, die Stiftshütte und diese Dinge und die Bundeslade, ihr wisst schon, und der goldene Räucheraltar und diese ganzen Sachen, wie das alles aussehen sollte. Der wusste das intuitiv, weil Gott es ihm geflüstert hat. Schau, du musst nicht unbedingt auf dem Berg der Verklärung mit oben sein, um ein Erlebnis mit Gott zu haben. Das kannst du auch in einer Werkstatt haben. Ich bin mir zum Beispiel ziemlich sicher, dass dass Maria mit häuslichen Arbeiten beschäftigt war und nicht jetzt gerade groß irgendwie eine Gebetszeit hatte, als der Engel bei ihr angeklopft hat. Das ist eine Mutmaßung von mir, aber ich vermute mal, ich liege da ziemlich richtig. Also Handwerker sind auch von Gott gesalbt und gesegnet. Preis dem Herrn. Halt mal fest. Gott benutzt normale Leute, Leute wie dich und mich. Du musst also keinen Minderwertigkeitskomplex entwickeln, weil du nicht zum Propheten, zum Priester oder zum König berufen bist. Ist vielleicht Gott sogar ganz recht. Ja? Denn die Leute waren besser drauf als die an hohen Orten. Amen. Josef war ein Handwerker. Er hatte, so wie das aussieht, einen Beruf, bevor er geheiratet hat. Falls du noch nicht verheiratet bist, ist ganz gut, einen Beruf zu haben, bevor du heiratest. Denn warum die arme Frau durch diese ganze Zeit der Armut und der Ausbildung mit durchschleppen? Oder sie jetzt im Studium ist oder sonst wo. Es ist ganz gut, erstmal auf eigenen Beinen zu stehen und eine Familie versorgen zu können, bevor du dir eine zulegst. Ich weiß, es ist heute sehr unpopulär. Leute machen alles Mögliche, da gibt es Kraut und Rüben. Aber man kann ja mal sagen, so sehen wir es in der Bibel. Das sehen wir schon ganz am Anfang. Adam zum Beispiel hatte einen Beruf, er hat sogar ein eigenes Haus gehabt sozusagen, einen eigenen Garten, hatte diese Sachen, bevor er dann eine Frau bekommen hat. Also erst Beruf und dann Frau. Ich kenne auch berühmte Leute, da die Frau ihn durch Studium finanziert und dann ist er auch berühmt geworden und was weiß ich was alles. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Variationen. Aber wir halten mal fest, sowas lesen wir weder bei Adam und Eva noch bei Josef und Maria. Wir können davon ausgehen, dass Josef erst einen Beruf hatte, bevor sich eine Familie zugelegt hat. Und wie gesagt, das war bei Adam ganz genauso. Amen. Ist nicht schlecht, wenn du ein bisschen was hast schon, bevor du da richtig loslegst. Dann. Historisch ganz interessant, ungefähr 6 Kilometer weit weg von Nazareth, wo Josef ja gelebt hat und Maria auch, gab es die Stadt Sepphoris. Da hat der damalige König beschlossen, die mache ich zu einem Ornament von Galiläa, also zum Schmuckstück von Galiläa. Und hat dort bauen lassen und machen lassen und tun lassen. Eine sehr schöne Stadt. Sepphoris, klingt wie Zipora, ne? So hat die seinerzeit geheißen, diese Stadt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Josef und dann auch später Jesus in der Stadt mitgearbeitet haben. Also wir haben quasi den Arbeitsplatz von Josef und von Jesus heutzutage vor Augen, wenn wir dort hingehen würden und uns das anschauen würden, was übrigens Leute machen. Finde ich auch ganz interessant. Amen. Gut, jetzt lasst uns mal anfangen zu lesen hier im Matthäus-Evangelium. Und ich lese mal Kapitel 1 ab Vers 18, Runde bis Vers 25. Mit dem Ursprung Jesu Christi, eigentlich steht hier das Wort Stammbaum. Mit dem Stammbaum Jesu Christi verhielt es sich aber so. Wie kommt jetzt der auf das Wort Stammbaum hier? Naja, es ist so, dass im ersten Teil vom ersten Kapitel vom Matthäus-Evangelium der Stammbaum Jesu steht. Eigentlich steht aber gar nicht der Stammbaum von Jesus, sondern der Stammbaum von Josef. Und da steht unter anderem in einem dieser Verse, in Vers 11, der König Joachim. Und von dem hat Jeremia geweissagt, vom König Joachim werden keine Könige kommen. Und der steht jetzt aber in der Ahnentafel, hier im Matthäus Kapitel 1. Wenn da ein Jude das liest, okay, das ist der Stammbaum des Messias, und dann liest er, Abraham, Isaak, Jakob und so weiter und so fort. Und dann Josia, Joachim, dann würde sich der am Kopf kratzen und sagen, mal langsam. Über den hat auch der Jeremia geweissagt, dass von dem keine Könige kommen sollen. Der hätte da also sofort ein Problem, so ein Schriftgelehrter. Und deswegen heißt es in Vers 18, mit dem Stammbaum Jesu Christi verhielt es sich aber so. Da wird es erklärt, was der Joachim da zu suchen hat. Also das haben die von vornherein gewusst, das mussten die gar nicht erklärt bekommen. Wir müssen es heute erklärt bekommen, dass das so war, dass die so gelesen haben. Gut. Also, mit dem Stammbaum Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Jetzt weiß jeder, der weiß, ah ja, okay, der hier geboren wird, stammt nicht von Joachim ab. Der stammt von jemand anderem ab. Von wem stammt er denn ab? Und dann lesen die natürlich weiter. Sie wurde schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Wie wahrscheinlich ist es? Schau, das ist das nächste Problem. Josef stellt fest, seine geliebte Maria ist schwanger. Und zwar nicht von ihm. Und Gott hat ihr gesagt, was Sache ist. Der Engel ist ihr erschienen, aber er ist nicht ihm erschienen. Das ist eine ziemliche Zumutung. Ein Engel erscheint deiner Verlobten und sagt, du wirst schwanger werden vom Geist Gottes, aber zu dir sagt er nichts. Also ich würde mich gelackmeiert fühlen. Ich würde sagen, hey, was ist denn da los? Das wäre meine Reaktion. Es ist ein Charaktertest, ihr Lieben. Es ist ein Charaktertest für Josef. Was macht er? Wie würde er reagieren? Schau, du weißt nur, was wirklich in dir steckt und wie du reagierst, wenn du mal in der Situation bist. Salomo sagt in den Sprüchen, wenn du gleich beim ersten Windstoß auseinanderfällst, dann war es sowieso nicht so was Besonderes. So in dem Stil. Also so ist die Grundaussage. Ist deine Kraft beschränkt am Tag der Not, dann hattest du nicht besonders viel Kraft von vornherein. So sagt das genauer. Was macht also dieser Josef jetzt? Josef ist jetzt natürlich im Herz getroffen, ist ja ganz klar. Ein Schmerz durchbohrt sein Herz. Der denkt sich, ach Mann, das ist überhaupt nicht ihre Art, fremd zu gehen, solches Zeug zu machen. Aber es ist absolut richtig, sie ist schwanger. Und als er sie dann fragt, bist du schwanger, sagt sie auch noch, ja. Aber sie erklärt nichts weiter, weil was hätte sie auch erklären sollen? Ja, ich bin schwanger vom Geist Gottes. Okay, wie oft passiert denn das? Alle 14 Tage mal? Eher nie, ja, ein einziges Mal, dass man das erahnt aus der Bibel. Und jetzt plötzlich soll es soweit sein und sie soll es sein. So ist es ein Charaktertest. Es ist echt so eine Sache. Und es heißt hier, sie wurde von schwanger befunden, aber er war gerecht und er wollte sie nicht öffentlich bloßstellen. Ich finde es gut. Ich finde es gut, dass er sie nicht öffentlich bloßstellen wollte. Es gab damals nämlich die Möglichkeit, steht im 4. Mose irgendwo, 31 vielleicht, da steht, was passiert, wenn der Geist der Eifersucht über einen Mann kommt, dann soll er diese Frau, von der er denkt, dass er ihm untreu war, die soll er nehmen und soll sie zu den Priestern bringen. Und die Priester, die bereiten dann ein Wasser des Fluches vor. Und das muss die Frau trinken. Und der Priester sagt zu ihr, wenn du nicht gesündigt hast und unrein geworden bist neben deinem Mann, dann wird dir dieses Wasser nichts anhaben. Wenn aber da was war, meine Gute, dann wird dein Bauch schwellen, deine Hüften werden schwinden und ein Fluch wird über dich kommen, ein schlimmer Fluch. Und ich weiß nicht, ob das jemals praktiziert wurde, aber das war zumindest vorgesehen im Gesetz. Wenn der, als er jetzt die Maria an den Haaren gepackt hätte und zum Priester geschleift hätte, dann hätte der Priester tatsächlich dieses Fluchwasser vorbereiten müssen und das ganze Dorf hätte Anteil genommen. Alle hätten zugeschaut, die hätten sich das Maul zerrissen. Schlechte Situation, oder? Also, und dann wird das Kind geboren und das soll der Messias sein? Aber Josef ist anders. Er will sie nicht öffentlich bloßstellen. Es ist ein sehr sympathischer Charakterzug. Ich sag dir mal was. Wenn du noch nicht verheiratet bist, dann such dir jemanden, der dich nicht öffentlich bloßstellt. Der dich nicht öffentlich kritisiert. Dritten Leuten, dritten Parteien gegenüber. Es gibt Leute, die sind mir schon untergekommen, die kritisieren ihre Ehepartner besonders gern vor Dritten. Das ist natürlich immer besonders förderlich für die Beziehung zwischen den beiden. Aber es ist unmöglich, das Verhalten ist unmöglich, sowas macht man nicht. So, es gibt aber so Leute, die das machen. Ich habe es gerade erzählt, wenn der Geist der Eifersucht über jemanden kommt und so weiter. Josef war da anders. Josef ist kein schlechtes Wort über seinen Ehepartner, seine zukünftige Ehepartnerin, über die Lippen gekommen. So, also, wenn du die Gelegenheit hast, die Möglichkeit hast, dann heirat jemanden, der sich nicht über dich beschwert bei anderen Leuten in deiner Gegenwart. Erst recht nicht in deiner Gegenwart. Es gibt so problematische Ehepartner. Ehepartner, die andere schlecht machen vor anderen Leuten. Josef war zum Glück nicht dabei. Das ist einer der Gründe, weshalb Gott Josef benutzt hat. Ja, die Maria nicht öffentlich schlecht dastehen lassen. Es gibt in der Bibel wieder und wieder problematische Ehepartner. Es fängt schon mit der Eva eigentlich an. Sie isst von der verbotenen Frucht und drückt sie ihrem Mann in die Hand. Iss, Und was soll er da machen, wenn sie es ihm in die Hand drückt? Er kann ja nicht Nein sagen. Und er isst und dann gehen ihnen beide die Augen auf und über und dann ist blöd gelaufen. Es gibt Ehepartner, die einander zum Schlechten anstiften. Ist. Die klauen und dann sagen, ja, wo hast du das her? Oh, na ja, das lag da rum. Ich habe gefragt, könnte es jemanden? Niemand hat ja gesagt und habe ich mir gedacht, gut, schauen wir mal. Es liegt noch eins da. Und dann kann er nämlich das sich auch bedienen, so quasi. Es gibt Leute, die so drauf sind. Rebecca, nimm dich vor Leuten in Acht, heirate vor allem nicht, die manipulativ sind. Manipulativ. Wie zum Beispiel die Rebecca, eine manipulative Frau. Die war hinreißend, die hat ein Charisma gehabt, die hat ausgesehen wie aus dem Katalog. Wunderschön. Als Isaac die gesehen hat seinerzeit, ihm ist das Herz übergegangen und die Klappe auf und hat sich gedacht, ja, das ist sie. Nur, dass die äußerlich schöner war als innerlich, das hat man nicht auf den ersten Blick gesehen. Als es dann mal so war, dass die Rebecca, seine Frau, wollte, dass ihr Lieblingskind gesegnet wird und nicht das Lieblingskind vom Vater, hat sie sich nichts dabei gedacht, da ein bisschen zu betrügen und zu manipulieren und zu lügen und so. Das ist nicht gut. Ihr wisst, was passiert ist. Sie hat ihrem Lieblingssohn Jakob gesagt, Jakob, verkleide dich als dein Bruder Esau und bitte deinen Vater, dass er dich segnet, dir den Segen des Erstgeborenen gibt. Und Jakob, der auf Deutsch übersetzt Betrüger heißt, wer nennt seine Kinder so, sagen wir, heißt eigentlich Fersenhalter. Und als er aus der Mutter hervorgekommen ist und geboren worden ist, hat er die Ferse seines Bruders gehalten. Deswegen lag er irgendwie schon in der Luft seiner Zeit. Auf jeden Fall, Fersenhalter war damals das Wort für Betrüger. Betrüger, Trug, steckt in unserem Wort mit drinnen. So ähnlich war das halt bei denen auch. Der hieß halt Jakob. Jakob heißt Fersenhalter heißt Betrüger. Und der Jakob, der sagt, ja, aber Mutter, wenn der Vater das rauskriegt, weil ich doch meine Jakob-Stimme habe, ich bin noch viel musikalischer als der wilde Mann da, dann verflucht er mich. Und dann sagt sie, dein Fluch komme auf mich, Junior. Jetzt geh und betrüg den Vater. Und das hat er gemacht. Hat er gemacht und hat sie gemacht. Und es lief dann nicht so gut. Was ist passiert bei denen? Esau, der betrogene Bruder, hat es natürlich rausgefunden. Der Vater hat es rausgefunden, ist ja logisch. Und dann ist der Hass so hochgelodert, dass Esau fliehen musste und Rebekka, die manipulative Rebekka, allein in dieser Familie war. Jetzt hat sie mit einem Mann gelebt, der gewusst hat, meine Frau, die manipuliert mich und bedrückt mich. Und sie hat mit einem Sohn gelebt, der sie gehasst hat, weil sie ihn manifest eben betrogen hat ums Erbe, um den Segen. Nicht gut. Also, sei du nicht manipulativ, wenn du solche Anwandlungen verspürst ab und zu, mach das nicht. Und vor allem, wenn du die Möglichkeit hast, ja, heirat keine solche Person, sondern weich ihr aus. Und noch eine Person, die raussticht, vor der du dich auch hüten kannst, das ist Isabel. Isabel hat den Baal angebetet anstatt den Herrn. Der Baal war ein Wettergott. Da haben Rituale vollzogen, damit er das Wetter eben entsprechend beeinflusst. Versteht ihr? Bei uns gibt man sich heute immer mit dem Wetter ab, bei uns ist man mit dem Klima beschäftigt. Global. Weltweit. Wir retten hier quasi aus unserem Wohnzimmer heraus das Klima der Welt. Gottes Segen. Ihr wisst ja, das ist so größenwahnsinnig, mir fehlen da die Worte dafür. Aber das ist jetzt kein, da reden wir heute Morgen nicht drüber. Der Punkt ist folgender, diese Frau, die hat sich einer Ideologie verschrieben, nämlich dieser Baals Naturanbetungsideologie hat die sich verschrieben und hat es versucht, das gesamte Volk Israel von Gott abspenstig zu machen und diesem phönizischen Gott darzubringen als neues Volk. Und ihr Mann hat mitgemacht. Ihr Mann hat mitgemacht. Furchtbar. Zum Glück gab es dann einen Elisa und später einen Elisa. Männer Gottes, die aufgetreten sind, um dieser Frau das Handwerk zu legen. Aber mit so einer Person willst du dich nicht abgeben. So eine brauchst du nicht. Eine knallharte Ideologin, die nicht mehr die Menschen sieht, sondern nur noch ihre Ideologie. Sag mal immer ein Amen. Amen. Okay, jetzt halt mal fest. Aber jetzt wieder zurück zu Josef. Denn Josef hat noch viele gute Sachen für uns. Es gibt gute Sachen, die der Josef uns mitteilen will. Was macht er also? Er stellt sie nicht bloß, er spricht nicht über sie. Er verlässt sie nicht einfach, er lässt sie nicht sitzen, sondern er geht ins Gebet. Das ist das Beste, was du machen kannst, wenn du die Welt nicht verstehst. Ins Gebet zu gehen. Philipper Kapitel 4, Vers 4. Lasst eure Anliegen mit Gebet und Flehen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also wenn du betest und dein Herz vor Gott ausschüttest und sagst, Herr, so ist es, dann bleib so lange dran, bis ein Frieden kommt. Wir wissen, dass ein Frieden gekommen ist bei Josef, weil nämlich er geträumt hat. Der Friede kam im Traum. Er hat sein Herz vor Gott ausgeschüttet, hat gesagt, Gott, was mache ich nur, ich werde die los, ich kann es nicht mit einer untreuen Frau leben. Das ist vielleicht auch nochmal ein guter Punkt. Heirat nur Leute, von denen du weißt, sie sind dir treu. So ein besonders schlauer Typ kam mal zu mir und hat gemeint, eine schöne Frau gehört einem nicht allein. Wenn eine Frau den Ruf hat, dass er dem nicht gehört, nicht allein gehört, ja, ihrem Freund oder was auch immer, dann lass die Finger von der. Danke für das Donner der Amen, das stimmt trotzdem. Okay. Und Josef hat sich gedacht, kann ich nicht. Ich kann mit keiner Frau leben, die mir untreu ist. Ich will, dass meine Kinder meine sind und ich das weiß. Das ist in Ordnung, das ist völlig richtig. So, der Mann war gerecht, heißt es da. Er hat sie nicht bloßstellen wollen, weil er sie geliebt hat und weil man das einfach nicht macht. Aber gleichzeitig hat er gesagt, ich kann mit ihr nicht leben. Es war eine echte Krise, keine eingebildete emotionale, sondern es war eine echte, manifeste Krise. Sie war wirklich schwanger. Es war nicht einfach sein Wahn, dass sie da was hatte mit irgendjemandem. Es war nicht der Fall, sondern es war wirklich so. Sie war wirklich schwanger. Und so kommt also mit einem echten, ernsten Gebetsanliegen vor Gott und gießt es vor Gott aus. Er betet und sein Gebet und sein Flehen wird natürlich von Gott gehört. Und dann kommt der Friede Gottes. Als er die Augen zumacht und schläft, erscheint ihm ein Engel im Traum und sagt zu ihm, nimm die Mutter und das Kind zu dir. Denn das Heilige in ihr ist vom Heiligen Geist. Es ist wirklich wahr, es stimmt wirklich. Es ist der Messias. Nenn seinen Sohn Jesus, nenn seinen Namen Jesus. Es ist der Sohn Gottes. Und dann wacht er auf und Josef war keiner, der getrödelt hat. Da heißt es jetzt nicht, und Josef dachte erst noch einmal nach, und Josef fuhr erst einmal in Urlaub, um sich innerlich zu sammeln, oder so Zeugs, steht alles nicht da, sondern das heißt, und er nahm die Frau zu sich. Josef hat zügig reagiert. Josef war kein Trödler. Warum benutzt Gott Josef? Weil er gut war, weil er gerecht war, weil er nicht manipulativ war, weil er nicht boshaft war und weil er kein Trödler war. Und weil er ein Beter war. Was er nicht gemacht hat, als jetzt diese Enttäuschung in Form von Maria zur Tür reinkam, beziehungsweise erstmal der Bauch, ja, und dann der Rest von ihr, er hat sich nicht hingesetzt und hat seinen Kummer ersäuft im Alkohol. Er ist nicht raus zum Dealer an die Straßenecke und hat sich dort einen Joint gekauft. Um ein bisschen Wellness zu machen. Nein, hat er nicht gemacht. Er hat gebetet. Es ist gut. Es ist gut. Warum hat Gott Jesus, Josef benutzt? Weil er nicht gesoffen hat, sondern statt zu saufen, hat er gebetet. Und dann ist Gott gekommen und hat ihm einen Frieden gegeben, der jeden Verstand übersteigt. Josef wacht auf und die Last wegen Maria ist weg. Der Zorn, der heilige Zorn, die Wut ist weg, das Gefühl der Betrogenheit ist alles weg, alles weg. Alles, was noch da ist, ist der Friede Gottes. Der Friede Gottes. Halleluja. So, Josef war jemand, der durchgebetet hat, bis er eine Antwort bekommen hat von Gott. Josef war keiner, der auf halber Strecke aufgegeben hat und gesagt hat, hat das alles überhaupt einen Wert? Sondern der hat es durchgezogen, bis er eine Antwort bekommen hat. Er war zielstrebig. Finde ich auch gut. Amen. Amen. Okay, wichtiger Punkt noch vielleicht. Missverständnisse. Zwischenmenschliche Missverständnisse sind unmöglich auszuräumen. Solange es Menschen gibt, die nicht einander in den Kopf schauen können, wird es Missverständnisse geben. Jemand schaut dich an und du bist geknickt, weil er dich so angeschaut hat. Dabei hat er überhaupt nicht an dich gedacht. Das Missverständnis. Von Stund an geht er immer so an dir vorbei und du denkst schon, was ist mir, stinke ich oder was? Ja, warum ist der so befangen mir gegenüber? Missverständnis, Missverständnisse. So, wir werden, Missverständnisse werden uns nicht erspart bleiben. Wir werden da nicht drum rumkommen. Es wird immer wieder Missverständnisse geben, auch in der Familie, auch zwischen Josefs und Marias wird es immer wieder Missverständnisse geben. Deswegen ist es wichtig, dass man zum Schluss miteinander redet. Und vertraue dem Herrn drauf, dass er die Missverständnisse, die du nicht aufklären kannst, für dich aufklärt. Dass Gott es für dich macht. Was hätte Maria ihm denn sagen sollen? Ja, also Josef, es ist so, war der Geist Gottes. Das hätte die nie geglaubt. Und wenn dann hinterher ein Traum gekommen wäre und ein Engel im Traum zu ihm gesprochen hätte, ja, das stimmt übrigens, sie hat recht, dann würde sich denken, ja, vielleicht war das jetzt eine psychologische Wirkung bei mir hier. Vielleicht war das jetzt einfach, ja, habe ich das seelisch verarbeitet. Vielleicht war das gar kein Traum von Gott. Aber so ist es anders. Sie hat den Mund gehalten. Sie hat gar nicht erst versucht, das Unmögliche zu erklären. Und er ist zu Gott gegangen. Wahrscheinlich hat sie auch für ihn gebetet. Wenn es Missverständnisse gibt, betet füreinander. Okay. Und die wird es geben, früher oder später. Ich hoffe bis heute Abend keine. Aber hinterher kann es sein, dass wieder welche kommen. Jetzt ist es so, dass sie von Gott gehört hat, aber nichts gesagt hat. Und er von Gott gehört hat. Und jetzt kommt er zu ihr und sagt, Maria, es stimmt. Das Kind ist wirklich von Gott. Und sie sagt dann, hast du den Namen auch? Und er sagt, ja, ich habe auch einen. Und dann stellt sich raus, dass beide den Namen Jesus haben. Und dann wissen sie erst recht, Gott ist mit ihnen. Amen. Gott räumt die Missverständnisse aus. Es gibt Missverständnisse, die kannst du nicht ausräumen, die muss Gott ausräumen. So vertraue dem Herrn drauf und bete dafür, dass Gott Missverständnisse zwischen euch, zwischen Männlein und Weiblein, Mann und Frau, Ehemann und Ehefrau, Verlobten und Verlobter ausräumt. Amen. Also ich sage mal, es waren jetzt bis jetzt nicht die schlechtesten Punkte. Ja? Kann man was daraus lernen? Amen. Noch ein wichtiger Punkt. Josef hat sich jahrzehntelang um ein Kind vorbildlich und aufopferungsvoll gekümmert, das nicht sein eigenes war. Und er wusste, das ist nicht mein Kind. Kannst du das auch? Wenn Gott dir eine Frau gibt, die schon ein Kind hat, aus welchen Gründen auch immer, bist du dann in der Lage, dieses Kind zu akzeptieren, anzunehmen, so wie Josef dieses Kind. Er wusste, das ist nicht meins. Er hätte da eine innerliche Distanz aufbauen können. Und du musst mal bedenken, Josef hatte es ja nicht mit irgendeinem Kind zu tun, sondern mit einem Kind, das viel, viel begabter war als er. In jeder Hinsicht. Ich kann mir vorstellen, sie sind in Sepphoris und wollen ein Mosaik legen. Und Josef rechnet, okay, wir brauchen hier 11 mal 11 Steine. Jesus, wo ist der Taschenrechner? Hol mal einen Taschenrechner. Und Jesus sagt, 121. Und der Vater schaut ihn an, also der Ziehvater schaut ihn an. Und er sagt, ziemlich gut für einen Vierjährigen. Also so ungefähr müsst ihr euch das vorstellen. Jesus war begabter als andere Menschen. Der hatte mehr drauf als andere. Du musst erst mal mit einem begabten Kind zurechtkommen. Du bist ein Handwerker, ihr seid gestandene Handwerksleute. Nee, ihr seid schmutzig am Ende des Tages und müde. Ihr geht früh ins Bett, weil es früh wieder rausgeht. Und jetzt hast du da plötzlich jemanden, der stundenlang in den Sternenhimmel hinaufschaut und da Sternenbahnen berechnet. Ja, und ist das ganze Zeugs. Weißt du, da musst du erst einmal überhaupt draufkommen. Es gibt Leute, die haben solche Begabungen und solche Augen von Gott geschenkt bekommen. Die sehen die Welt vollkommen anders. Die rechnen sich aus, dass ein Mittwochnachmittag, was weiß ich, mit in D-Dur vibriert. So, irgendwie so. Versteht ihr? Es gibt Leute, die kommen auf sowas. Ich habe beim Gitarrespielen Schwierigkeiten, mir die pentatonische Tonleiter rauszutüfteln. Andere, die erfinden ganze Instrumente. Und die dorische und die lydische und die mixolydische Tonleiter. Da kommen die drauf. Wie kommen die da drauf? Ja, das sind einfach, es gibt Begabungen, die sind besonders. Und jetzt stell dir mal vor, du hast das begabteste Kind aller Zeiten und das ist deins, mit dem sollst du jetzt zurechtkommen. Es kann sein, dass du da irgendwann, zu irgendeinem Zeitpunkt, so wenn er 14 ist, wirklich eingeschüchtert bist. Weil dieses Kind dir in allem über ist, in allem. Da musst du erstmal zurechtkommen damit. Also das war eine ziemliche Aufgabe, die Josef da hatte, aber er hat sich bewährt. Deswegen hat Gott ihn gewählt. Er wusste, auf den kann ich mich verlassen. Halleluja, kann der Herr sich auf dich auch verlassen? Gut, vielleicht ist jetzt das Kind, das du hast, oder das deine Frau mit in die Ehe gebracht hat, jetzt nicht überbegabt. Das macht nichts. Lieb es trotzdem und vertraue darauf, dass der Herr ihn oder sie benutzt. Amen. Und dass der Herr in ihnen erblüht und dass sie eine Lebensaufgabe von ihm zugeteilt bekommen, die sie dann auch erfolgreich ausführen. Du hast es mit in der Hand. Du kannst nicht bestimmen, was zum Schluss aus ihnen wird, weil die haben ihre eigenen Köpfe, die Kinder. Das haben wir, viele von uns haben das schon mitgekriegt. Aber bleib dran, bet weiter für sie. Ich kenne die unmöglichsten Gestalten, Mafia-Typen, die sich bekehrt haben, weil ihre Mütter gebetet haben. Ja? Preis dem Herrn. Also gib nicht auf. Es kann sein, dass deine Gebete erst erhört werden, wenn du schon längst beim Herrn wirst. Ich weiß, habe in der Schweiz das mal mitgekriegt, so im Gespräch mit den Personen, die betroffen waren, eine 14-Jährige hat einem 90-Jährigen das Evangelium erzählt und er hat sich bekehrt. Dieser Mann war 76, als seine Evangelistin geboren wurde. Aber ich sage mal, lieber später als nie. Amen. Halleluja. Okay, noch ein wichtiger Punkt. Oder vielleicht machen wir ganz kurz einen Ausflug nach Babylon jetzt. Denn Maria ist jetzt schwanger und jetzt ziehen sie runter nach Bethlehem und dort wird also Jesus jetzt geboren. Und jetzt sind wir mal ganz kurz auf der Terrasse in Babylon. Auf der Terrasse der Sternwarte von Babylon. Kaspar steht da und Melchior steht da. Und sie schauen runter auf die Stadt Babylon, die Lichter flimmern, die Sterne glitzern. Und Balthasar sagt zum Kaspar: Oh, Balthasar, schau mal da, Kaspar, schau mal da rauf. Und sie blicken rauf und sie sehen über sich einen Stern, der größer ist als der Mond und irgendwie in einem Wagen aus Wolken herbeifährt, von Osten nach Westen. Und sie sind platt. Ihnen steht der Mund offen und sie sagen, das ist mal eine Vision. Ein Komet kann es nicht sein, weil der würde ja verglühen. Was macht jetzt dieser Stern da in seiner Wolkenkutsche? Der fährt am Himmelszelt Richtung Westen. Dann sagt der eine zum anderen, das erinnert mich an die Geschichte vom Obervorsteher Daniel. Daniel, weil Obervorsteher Daniel, wissen wir, Prophet Daniel war mal Obervorsteher der Weisen in Babylon. Allerdings ist es 483 Jahre her. Ja, sagt der Kaspar zu Melchior, zum Balthasar, an was erinnert sich denn? Ja, an Daniel, Kapitel 7, Vers 13. Ich sah einen wie einen Menschensohn, der auf Wolken des Himmels kam. So irgendwie ein königlicher Stern, irgendwie hat dieser Stern was. Dann kommt der Melchior zur Treppe rauf und er sieht es und sagt, oh wow, das sieht ja mal wirklich interessant aus. Sieht ja mal aus wie der Wagen eines Königs. Und jetzt bist du schon der Zweite, der so anfängt. Na, als ob das der Stern eines Königs wäre. Und dann sagt auch der, ja klar, natürlich, denk doch mal an den Menschensohn, von dem Daniel geweissagt hat, Daniel Kapitel 7. Und ich sah einen wie einen Menschensohn, der auf den Wolken kam, der vor den Alten an Tagen gebracht wurde. Ihm wurde ein Königtum gegeben. Ein ewiges Königtum wurde ihm gegeben. Das ist der Stern eines Königs, ich sag's euch. Und dann sagt Melchior, der zum Schluss dazu gekommen ist, das erinnert mich noch was der Obervorsteher Daniel gesagt hat. Der hat doch da was gesagt, wann dieser König, dieser besondere König geboren werden soll. Da muss ich nochmal nachschauen. Dann düst er runter in die Bücherei und holt das Buch von Daniel hoch und er rollt es auf, wieder auf der Terrasse und schaut nach. Und dann liest er Kapitel 9. Von dem Tag an, als der Befehl ausging, Jerusalem wieder zu bauen, bis zum Messias, bis zu einem Gesalbten, soll es sieben Wochen sein und 62 Wochen sein. Es sind Jahre, Wochen. Da sind die draufgekommen, weil Wissenschaftler untereinander, Theologen, die kommen da drauf. Und dann rechnen sie nach. Pi mal Daumen und er rechnet. Und dann kommt er auf 483 Jahre. Okay, wann ist das Gebot gegeben worden, Jerusalem wieder aufzubauen? Vor 483 Jahren. Und dann schauen sie sich an und sagen, dann ist es tatsächlich der Stern dieses besonderen Königs der Juden. Und dann sagt Kaspar schon, ja, oh, lasst uns zusammenpacken und diesem Stern folgen. Ich sage euch mal eins, der zieht nach Westen und wir müssen ihm hinterher. Und der Rest ist Geschichte. Haben sie sich Gold und Weihrauch und Myrrhe mitgenommen und sind losgedüst und sind dann nach Bethlehem gegangen, um dort Jesus zu begegnen. So, das ist gut, denn jetzt passiert noch was. passieren noch ein paar Sachen. Es ist jetzt so, dass Josef kein Zweifler war. Wir sind jetzt wieder bei Josef. Josef ist kein Zweifler. Das ist gut, dass er kein Zweifler war. Mit Zweiflern hat Gott so seine Probleme. Josef, als er in Bethlehem war, als er ankam dort, um sich einschreiben zu lassen, seine Frau jetzt dabei war, ein Kind zu bekommen, ist er zur Herberge und der Herbergsvater, der hat gesagt, bei uns ist leider nichts mehr frei. Wenn der Herbergsvater gewusst hätte, wer da vor ihm steht, das ist die heilige Familie, das ist die wichtigste Familie der Weltgeschichte, hätte der natürlich irgendjemanden rausgeschickt oder selber seine eigene Wohnung freigemacht und hätte ein Haus gebaut. Ja, der hätte den natürlich aufgenommen. Aber so war es jetzt so, dass sie keinen Platz hatten. Jetzt hätte Josef ja sagen können, kann das wirklich der Sohn Gottes sein, hier in Maria, dass er nicht einmal in einem Bett zur Welt kommen kann? Sie müssen jetzt zu einem Stall gehen. In Bethlehem gibt es viele Höhlen, die als Ställe benutzt werden. Und in einem dieser Stallhöhlen ist Jesus geboren worden. Wir haben keinen Grund, es anzuzweifeln, dass Jesus wirklich dort geboren worden ist, wo jetzt diese Geburtskirche steht. Na, kann durchaus sein, dass wo dieser Stern aus Marmor ist, dass Jesus wirklich dort an der Stelle geboren worden ist. Denn die Hirten wussten das seinerzeit und die haben das dann weitergegeben bis zum heutigen Tag. Also es kann durchaus sein. Aber er hätte ja sagen können, kann es wirklich sein, warum lässt Gott es zu, dass sein eigener Sohn nicht einmal in einem Bett geboren wird? Warum muss es unbedingt in einem Stall sein? Hat er nicht dafür sorgen können, dass eben der Cäsar jetzt nicht mit seiner Steuerschätzung ankommt, gerade jetzt, wo wir es nicht brauchen können? Hätte er nicht dafür sorgen können, dass ein Bett noch frei ist für diese Frau, diese Arme? Schau, er hat von seinen Umständen nicht auf Gottes Wohlwollen geschlossen. Das ist ein extrem wichtiger Punkt. Ich wünsche mir, dass du dir den merken würdest. Nur weil du dir mal den Fuß angestoßen hast, heißt nicht, dass Gott dich verlassen hat. Nur weil dein Auto mal einen Platten gefahren hat, heißt nicht, dass Gott jetzt nicht mehr mit dir ist. Im Gegenteil, er kann diese Teile deines Lebens benutzen, um sich in besonderer Weise zu verherrlichen. Denn wenn nämlich Josef gezweifelt hätte und gesagt hätte, das kann doch nicht sein, es deutet nichts darauf hin, außer dem Traum von damals, von vor 9 Monaten, ja, oder vor 6 Monaten, wann immer den geträumt hat, wenn das so gewesen wäre, er wäre an vielen Segnungen vorbeigegangen. Unter anderem wäre er an dem Segen, den die Weisen aus dem Morgenland gebracht haben, vorbeigegangen, wenn er nicht aus Nazareth rausgekommen wäre. So musste er raus, aber Gott hat es schon entsprechend vorbereitet. Gott hat ihnen Härten zugemutet, aber in diesen Härten hat er ihnen gleichzeitig Helfer gegeben, nämlich die Hirten, und er hat Josef Startkapital gegeben für seine Unternehmungen, nämlich die Gaben der Weisen. Die Gaben der Weisen, und es war nicht wenig Geld, Leute, die das ausgerechnet haben, die sagen, das waren mindestens 4 Millionen, denn er war ja nicht nur irgendwie ein Bürgermeister, ja, oder ein Baron oder ein Graf oder ein Fürst oder ein Herzog, er war ein König. Und dem gibt man da nicht irgendwie ein Geschenk aus Plastik für 1,50, sondern Gold, Weihrauch, Myrrhe, richtig gute Sachen. Und das war das Stadtkapital. Einerseits für die Unternehmungen von Josef, aber andererseits auch für die Flucht natürlich nach Ägypten. Noch ein Punkt zu dieser Sache. Josef hat sich um die Belange Christi gekümmert. Und Gott hat ihm dabei geholfen. Denn Gold, Weihrauch und Myrrhe haben die Weisen aus dem Morgenland nicht dem Josef gebracht. Es hat nicht dem Josef gehört. Dieses Geld hat nicht dem Josef gehört, sondern Jesus. Josef hat es nur verwaltet. Hast du das schon mal so gesehen? Jetzt kommen die von so weit weg und die geben nicht mir etwas, sondern die geben meinem Sohn etwas. Jetzt ist der Sohn reich, aber du nicht. Aber weil er dein Sohn ist, weil du ihn in deinem Leben hast, weil du Jesus im Leben hast, bist jetzt auch du reich. Du hast Anteil an seinem Reichtum. Aber was nützt der Reichtum Jesus, wenn du nichts draus machst? So, frag dich mal, kümmerst du dich um die Belange Christi? Oder noch brutaler ausgedrückt, wem gehört dein Geld? Ist es alles deins oder gehört es Jesus und du verwaltest es nur? Das ist die bessere Perspektive. Jesus sagt ja auch irgendwann, ihr könnt nicht zwei Herren dienen, entweder dem Mammon oder dem Herrn. Entweder du dienst dem einen oder du dienst dem anderen. Und Josef Für Josef war klar, er ist nur der Verwalter der Reichtümer Christi. Aber er hat sie gut verwaltet. Er ist dann ja Zimmermann geworden mit seiner eigenen Werkstatt, mit seiner eigenen Firma später. Und die Flucht nach Ägypten hat auch ein paar Jahre was gekostet. Waren lauter wichtige Dinge, die da passiert sind. Amen. Also, er hat geglaubt. Er hat im Traum geglaubt. Und er hat geglaubt, obwohl es im Moment schwierig ist, obwohl wir kein Bett in der Herberge bekommen haben, obwohl es nicht ideal ist. Wir bleiben dran, Gott wird aus diesen Dingen Gutes machen. Und er hat dann auch Gutes gemacht. Wenn du so durch die Welt gehst und sagst, danke Herr, auch in meinen Schwierigkeiten, ich weiß, dass du hinter den Kulissen schon deine Strippen ziehst und die richtigen Leute zur richtigen Zeit in mein Leben bringst, dann wird es auch passieren. Wenn du aber sagst, ob das wohl alles so richtig ist, dann würden solche Sachen nicht passieren. Dann wirst du auch gar kein Josef werden. Aber es ist doch passiert, es hat doch gestimmt. Ja, es sind Hirten durchzustehen gewesen, aber Gott hat gleichzeitig die Hirten im Hintergrund, ohne dass Josef groß was machen musste, angeleiert, dem der heiligen Familie zu helfen. Und nicht nur in der Nachbarschaft, sondern von weit, weit weg ist Unterstützung gekommen. Es hat Gott angeleiert. Und das finde ich so wunderbar, das finde ich fantastisch. Denn du und ich, schau, wir haben auch Jesus in unserem Leben, so wie seinerzeit Josef und Maria. Wir haben ihn im Herzen, die hatten ihn buchstäblich da, aber er ist auch präsent bei uns, genauso wie er das bei denen damals war. Deswegen können wir von denen auf unsere Situation schließen und können von da Sachen ableiten. So wie Gott denen geholfen hat, wird er auch uns helfen. Und was er denen zugemutet hat, Härten ab und zu, wird er auch uns zumuten. Und da müssen wir dann halt durch, da müssen wir dann halt sagen, ja gut, jetzt ist es so, aber egal was es ist, egal wie schwierig das es wird, ich bleib dabei, Gott ist ein guter Gott und ich werde ihn loben und preisen auch weiterhin. Amen. Okay, gut. Und dann beschließe ich jetzt meine Botschaft mit folgender Feststellung. Es gibt einen Josef am Anfang des irdischen Lebens Christi und einen Josef am Ende des irdischen Lebens Christi. Josef von Nazareth und Josef von Arimathea. Allerhöchstwahrscheinlich ist Josef von Nazareth irgendwann gestorben. Man hat ihn noch, als Jesus aufgetreten ist, als Prediger in der Synagoge, man hat ihn noch als Zimmermann in Erinnerung gehabt. Die einen sagen, ist das nicht der Sohn Josefs, das waren die Älteren. Die Jüngeren sagen, ist das nicht der Sohn der Maria? Und sind nicht unsere Geschwister hier unter uns? Jakobus, Josef, Simon und Judas und seine Schwestern. So, irgendwann war es wohl so, dass Gott den Josef abberufen hat in die Herrlichkeit. Und ich denke mal, dass Jesus die Firma übernehmen musste. Dass Jesus quasi der Familie vorstehen musste und eine Art Ersatzvater für seine Geschwister sein musste. Und die Firma voranbringen musste, dass er eben ein Chef sein musste und die Verantwortung in der Familie übernehmen musste. Das geziemt Jesus einfach. Ich vermute mal, dass es aus genau diesen Gründen war, dass Gott den Josef abberufen hat. Dass er dann halt nicht mehr auftritt nach diesen Begebenheiten, die wir heute Morgen besprochen haben. Er kommt nach der Geburt Christi praktisch nicht mehr vor oder nach der Flucht nach Ägypten. Er geht nach Nazareth und dort verschwindet er dann aus der Bibel. Maria bleibt da bis ins Johannesevangelium, Kapitel 2. Aber die anderen, Josef ist nicht mehr da. Es macht nichts. Egal, ob du jetzt früh zum Herrn gehst oder spät zum Herrn gehst, in seiner Hand sind deine Tage. Seine Zeiten. Amen. Okay, also der verschwindet irgendwann, dieser Josef, und es tritt ein anderer Josef ins Leben, nämlich der Josef von Arimathea. Man behauptet, der wäre Onkel gewesen, aber hinterher wollen sie alle mit ihm verwandt sein. Die Könige von England, die haben mal behauptet, sie stammen von David ab, ja. Natürlich, ganz klar. Freilich. Ich zum Beispiel, ich stamme von Adam ab, ja. Weißt du, was willst du da sagen? Der war der Josef von Arimathea, man sagt auch, dass der nach England getuckert wäre und dort gepredigt hat und dass Jesus ihn begleitet hat. Und auf den grünen Hügeln Englands, da gibt es ein Kirchenlied in England, da ist also das Lamm Gottes herumgelaufen seinerzeit, bevor es dann wieder zurückgefahren ist nach Israel, nach Judäa. Es ist Folklore. Okay, da müssen wir jetzt gar nicht drauf eingehen. Auf jeden Fall war das ein guter Mann, ein Ratsherr, aber eher schüchtern. Er hat sich nicht, zu Lebzeiten nicht bewusst zu Jesus bekannt. Das ist bedauerlich. Aber kaum war Jesus tot, hat er sich geoutet als sein Jünger Christi und ist zu Pilatus gegangen und hat um den Totenleib gebeten. Den hat er auch bekommen. Und dann haben sie ihn bestattet. Und jetzt ist es so, dass Josef von Arimathea Jesus auch in eine Steinmulde gelegt hat. Das ist die Steinmulde in der Grabeshöhle. In der Stallhöhle lag Jesus auch in einer Steinmulde. Schau, die Krippe, die war in Wirklichkeit gar keine Holzkrippe, sondern es war ein ausgehöhlter Stein. Diese Dinge stehen bis zum heutigen Tag an dieser Stelle in Bethlehem. Die sind Jahrtausende teilweise alt. So, und da lag Jesus drin. So, Jesus ging also aus einer steinernen Truhe in eine steinerne Truhe. Das ist irgendwie eine Symmetrie hier im Leben Christi. Allerdings, genauso wenig wie die Windeln, in die Jesus eingewickelt war, ihn halten konnten, so wenig konnten ihn die Totengewänder halten, als er von den Toten auferstanden ist. Und er ist rausgetreten und er ist in unser Leben getreten und er will auch heute in dein Leben treten, wenn du Jesus noch nicht in dein Leben eingeladen hast. So, wir merken uns das einfach über Josef, und wenn du es noch nicht gemacht hast, dann möchte ich dir jetzt die Gelegenheit geben, Jesus in dein Leben einzuladen. Wir alle beten mit. Lass uns miteinander beten. Sag einfach mit mir: Herr Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir meine Sünden. Mach mich neu. Amen. Wenn du dieses Gebet zum ersten Mal gebetet hast, bist du jetzt ein Kind Gottes und Jesus ist bei dir angekommen und du gehörst zur heiligen Familie Gottes dazu. Amen. Gottes Segen.